Ja, ich sage gerne zuerst etwas zu dem Kübel da vorne. Gell? Dass ihr nicht die ganze Zeit fragen, warum steht da ein komischer Pokal da? Also jemand hat uns der gestiftet, ein unbekannter Sponsor. Und wir haben dann als junges Team gedacht, ja gut, gell, beim Aufräumen im Keller haben wir den Kübel gefunden. Denkt, es wäre ja schade, der einfach nicht zu brauchen. Darum haben wir eine neue Tradition angefangen. Wir haben den Schlippo-Cup ins Leben gerufen. Und wir haben schon einen ersten Sieger, das ist also ein Wanderpokal, gell? Er geht von Jahr zu Jahr weiter. Wir haben einen ersten Sieger, gestern sind wir mit der Jungs go schlitteln, also Schlittl-Pommes heisst eigentlich der Anlass, man tut schlitteln, man tut Pommes frites essen. Das war der Anlass gewesen. Wir haben den ersten Sieger und wir haben wirklich einen guten Nachmittag gehabt. Wir haben unglaubliches Wetter gehabt, 2,5 Meter Schnee, herrlicher Sonnenschein. Kein Kind ist verunglückt, sind wir sehr dankbar für alle Gebete und haben noch das neue Semester so anfangen. Das neue Semesterthema ist Superhelden. Und wir haben gemerkt, eigentlich alle Superhelden, die auf unserem Flyer sind, das sind eigentlich alles erfundene Geschichten. Die haben gerne ja wirklich gelebt, gell? Der Obelix und der Superman und Captain America, irgendwie, gell? Das sind alles nur erfundene Storys. Aber in der Bibel, da gibt es echte Helden, die wirklich schon gelebt haben. Da gibt es wirklich spannende Geschichten. Und super, haben wir dürfen mit Ihnen eine erste Geschichte anschauen, nämlich die Geschichte vom Superheld Noah. Es war wirklich mega spannend, auch wie die Kinder dabei waren. Also herzlichen Dank für alle Gebete. Es war eine sehr spannende Woche. Vielleicht haben Sie schon jetzt verfolgt, politisch, gell? Es hat eine Brexit-Abstimmung gegeben. Und sie ist irgendwie abgelehnt worden. Also die haben ja... Die Stimmbürger haben 2016 die Briten gesehen, 52%, wir wollen weg von der EU, wir wollen austreten. Und eigentlich hätten sie jetzt 3 Jahre fast Zeit gehabt, um irgendwie einen Vertrag aushandeln, ja, wie tun wir uns jetzt von der EU trennen. Sie haben irgendwas zusammengeschustert und dann hat das Parlament gesagt, nein, das passt uns nicht. Und jetzt drängt natürlich ein bisschen Zeit, ich glaube bis Ende März ist glaube der Austritt, also Ende März ist fertig, sollten sie aus der EU draußen sein. Und jetzt in dieser letzte, gell, fast, ja, sehen Sie noch 2 Monate, sollten Sie neu verhandeln, neue Verträge machen. Und das sieht nach einem schwierigen Verhandlungsmarathon aus, wo es schwierig ist, da noch einen gescheiten Vertrag herzubringen. Gleichzeitig, was macht die Schweiz? Ist schon am Basteln. Sie basteln ein neues Rahmenabkommen mit der EU. Und da sind Verhandlungen im Laufen, aber irgendwie hat man das Gefühl, es kommt auch nicht so wirklich voran. Es scheint so wie ein riesengroßer Knopf. Und man hat auch jetzt das Gefühl, gell, die Schweiz ist ein bisschen kürzeren Hebel. Die EU macht Druck oder probiert die Schweiz zu erpressen. Und da kann man ist natürlich spannend, wie das rauskommt mit diesen ganzen Verhandlungen. Wenn wir in der Bibel schauen, merken wir aber, es hat schon früher gegeben, gell, so Vertragsabschlüsse und so. Eine von der spannendsten Geschichten finde ich, wie der Abraham einen Vertrag schließt mit dem Philisterkönig, Abimelech. Habt ihr vielleicht noch nie so bewusst gelesen, aber ich denke, es ist höchste Zeit, wir dürfen gerne eine Bibel führen, nehmen wir es, wenn unter eurem Stuhl ist die. Die Geschichte steht im 1. Buch Mose, im Kapitel 22, das ist so 21, auf der Seite 14, ab dem Vers 22. Also eine spannende Geschichte, eine Geschichte, die man nicht so oft liest. 1. Mose 21, ab dem Vers 22. Seite 14, Kapitel 21, ab dem Vers 22, es heißt ein Vertrag zwischen Abraham und Abimelech. Damals kam Abimelech mit seinem Heerführer Pichol zu Abraham und sagte zu ihm, ich sehe, Gott steht dir bei und lässt dir alles gelingen, was du tust. Darum schwöre mir jetzt bei Gott, dass du an mir und meinem Sohn und allen meinen Nachkommen nicht treulos handeln wirst. Ich habe dir nur Gutes erwiesen. Handle du nun ebenso an mir und an dem Land, in dem du als Fremder lebst. Das schwöre ich dir, sagte Abraham. Er beklagte sich aber bei Abimelech darüber, dass dessen Knechte ihm einen Brunnen weggenommen hatten. Ich weiß nicht, wer es war, sagte Abimelech. Du hast mir bisher nichts davon gesagt. Ich höre heute zum ersten Mal davon. Abraham gab Abimelech Schafe, Ziegen und Rinder und sie schlossen einen Vertrag. Dann sonderte Abraham noch 7 Lämmer aus seiner Herde aus. Was sollen diese Lämmer? Fragte Abimelech. Abraham erwiderte, die musst du von mir annehmen. Damit bezeugst du, dass ich den Brunnen gegraben habe und er mir gehört. Der Ort erhielt den Namen Beersheba, weil Abraham und Abimelech hier ihren Vertrag mit einem Schwur bekräftigt hatten. Nachdem sie in Beersheba den Vertrag geschlossen hatten, kehrten Abimelech und sein Heerführer Pichol in das Land der Philister zurück. Abraham aber pflanzte in Beersheba einen Tamariskenbaum und rief im Gebet den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Lange Zeit lebte Abraham als Fremder im Land der Philister. Also in der Geschichte treffen wir einen alten Bekannten, was wir bei euch der noch erinnern, König Abimelech von Gerar. Also er gehört zu den mächtigsten Leuten in dieser ganzen Umgebung, im ganzen Südland. Und er hat quasi Sagen gehabt, er war der König von den Philister. Und wir wissen nicht so genau, ja, wie gross ist eigentlich sein Volk gewesen. Aber er bringt immerhin einen Heerführer mit, das heißt so einen General. Also man muss fast ahnen, gell? Er hat ein paar Soldaten gehabt, wahrscheinlich nicht nur zwei, gell? Das braucht man keinen General. Wahrscheinlich eine kleine Armee, hat ein paar Soldaten gehabt, er bringt seinen General mit. Und auf der anderen Seite haben wir den Abraham. Die beiden wollen einen Vertrag machen. Und der Abraham, er ist, steht im Text, er ist immer noch Fremdling in dem Land. Er gehört eigentlich nicht da dazu. Er ist ein Ausländer, hat nicht einmal ein eigenes Haus. Er lebt immer noch im Zelt, ist so ein bisschen Nomad, zieht mal dahin, mal dorthin. Und der Abraham ist auch schon alt. Also der Isaac ist schon gerade auf die Welt gekommen, er ist über 100 Jahre alt. Und wenn er am Morgen aufgestanden ist, kann man sich gut vorstellen, gell, jetzt mal da zwickt. Ist einfach wirklich nur der Jüngste gewesen. Und vielleicht auch psychisch ein bisschen angeschlagen, weil gerade ein paar Vers vorlesen wir, er hat sich müssen trennen von seinem Sohn, von seinem erstgeborenen Sohn, vom Ismael. Gott hat ihm gesagt, hey, es ist Zeit, dass es da eine Trennung gibt, der Ismael und Hagar nicht mehr gehen. Und ich denke, es ist nicht spurlos einfach ihm vorbeigegangen. Und ich glaube, er hat sich auch erinnert daran, was er schon erlebt hat mit dem Philisterkönig. Wir lesen ein paar Kapitel vorher, dass er den Abimelech zum ersten Mal getroffen hat und er hat Angst gehabt, denkt, der glaubt mir meine schöne Frau. Und er hat der Sarah gesagt, sag doch, du seist Schwester. Und der Abimelech hat es gelobt und hat die Frau zu sich in sein Harem genommen, hat Schwierigkeiten gekriegt. Und mitten in der Nacht eben hat dann Gott zum Abimelech gesagt und hat gesagt, hey, du hast eine schwere Sünde begangen, du hast eine fremde Frau genommen. Und er musste um sein Leben fürchten. Und am nächsten Morgen lesen wir, dann ist der König Abimelech zum Abraham gegangen, bei seiner ersten Begegnung, hat mit ihm geschumpft, hat ihm gesagt, warum hast du uns das angetan? Was haben wir verbrochen, dass du mich und mein Volk in solch große Schuld hineinziehst? Wie du dich mir gegenüber verhalten hast, ist wirklich unerhört. Was hast du dir nur dabei gedacht? Und so rein menschlich denkt, ist eigentlich klar, gell, wer welche von beiden Vertragsparteien die schwächere Partei ist. Wenn es da zu einem Vertrag kommt, scheint es irgendwie logisch, der Abimelech ist in einer besseren Verhandlungsposition. Ich meine, er hat eine Armee, er hat einen General und bei Verträgen ist es oft so, die stärkere Partei, die sitzt mit einem längeren Hebel, kann das ausnutzen. Merken Sie bei dem Rahmenabkommen, gell, die EU sagt einfach, die Schweiz, wenn du nicht willst, gell, sperren wir dir Börse, wir machen irgendetwas. Man probiert Druck zu machen und darum ist es umso erstaunlicher, dass ausgerechnet der Abimelech mit seinem Feldherr zum Abraham kommt. Und er sagt dem Abraham, ich sehe, Gott steht dir bei und lässt dir alles gelingen, was du tust. Darum schwöre mir jetzt bei Gott, dass du an mir und meinem Sohn und allen meinen Nachkommen nicht treulos handeln wirst. Also für mich tönt das fast ein bisschen, wie er Angst hat. Der große Philisterkönig kommt zum Abraham und sagt, hey, du musst mir schwören. Schwör du mir, dass du mir und meinen Nachkommen nichts Böses tust, dass du mich nicht beschissest. Finde ich jetzt einen komischen Vertrag, gell? Der Abraham ist schon über 100 Jahre alt und er soll schwören, dass er der Kind und Enkelkind vom Abimelech nichts tut. Weil, also, gell, so irgendwie hat man das Gefühl, ja, ich glaube, der Abraham so lange wird er so umleben. Also, was soll er versprechen, dass er der Kind und Enkelkind vom Philisterkönig nichts tut? Weil eigentlich wird er das wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Eigentlich wird er gar nicht mehr so lange leben und dann bleibt ja nur noch eigentlich der Isaac übrig. Und der Isaac ist ein Kleinkind. Ich glaube, vor dem muss man nicht so Angst haben. Eigentlich, wenn man so die beiden Vertragsparteien anschaut, hat man das Gefühl, eigentlich hätte es umgekehrt laufen müssen. Eigentlich müsste der Abraham sich Sorgen machen. Hat sich viel mehr überlegen, ja, was ist eigentlich, wenn Sarah stirbt, was passiert eigentlich mit dem Isaac? Weil der ist wirklich noch klein. Was passiert denn? Wer garantiert mir, wo ich jetzt da Ausländer bin, nicht, dass der Abimelech vielleicht einfach meinen ganzen Besitz kassiert, das alles nimmt und der Isaac mitnimmt an seinen Hof. Ich glaube, eigentlich hätte der Abraham müssen so einen Vertrag abschliessen. Und es wird dann auch deutlich aus dem Gespräch, der Abraham erzählt und sagt, hey, gut, dass du kommst, ich habe auch ein Problem mit dir, weil deine Leute, die haben mir einen Brunnen geklaut. Also man merkt, der Abraham ist nicht so in einer starken Position gewesen. Die Leute von Abimelech haben ihm einfach den Brunnen geklaut, haben den einfach weggenommen. Und eigentlich hätte es er nötig gehabt, dass er einen Vertrag macht mit dem Abimelech und sagt, hey, ich wäre so froh, ihr könnt einfach da in Ruhe meine Schäfe weiterlassen, ihr würdt mir nicht den Brunnen wegnehmen, komm, wir machen doch ein Verträgchen miteinander. Aber trotzdem ist es der Abimelech, der das Gefühl hat, ich glaube, ich muss einen Vertrag machen mit dem Abraham. Und man merkt es, der Abimelech, ich glaube, er hat weniger Angst vor dem Abraham. Ich glaube, er hat viel mehr Respekt vor dem Gott, der hinter dem Abraham gestanden ist. Ich glaube, er hat irgendwie gemerkt, hey, der Gott, der steht dem Abraham bei und er lässt ihm alles gelingen. Das ist fast ein bisschen wie bei Dr. Oetker, Gelinggarantie. Der Abraham hat etwas, das ich nicht habe. Der Philisterkönig merkt irgendwie, wenn ich das Leben vom Abraham anschaue, da klingt einfach alles. Er hat den Eindruck, hey, bei dem klingt es einfach. Und das, ich glaube, hat ihn tief bewegt, tief beeindruckt. Er hat gemerkt, hey, ich glaube, da ist wirklich ein starker Gott dahinter. Er hat den Abraham und seine Sippe beobachtet, wahrscheinlich auch mitgekriegt, dass der nochmal einen Sohn gekriegt hat von der Sarah in seinem hohen Alter. Ich glaube, das hat sich umgesprochen. Das muss ihn schwer beeindruckt haben. Und der Abimelech hat Abrahams Leben beobachtet. Man könnte sagen, er hat es gelesen wie in einem Brief. Und davon erzählt der Paulus dann im Neuen Testament, im 2. Korintherbrief lesen wir, jeder kann sehen, dass ihr selbst ein Brief von Christus seid. Also der Paulus sagt den Leuten von der FG in Korinth, ihr seid ein Brief von Jesus. Und das ist ganz spannend, er sagt nicht, ach ihr Korinther, ihr sollten eigentlich ein Brief sein von Jesus. Aber was sind ihr? Ihr seid eine Fasnachtszeitung, ein Wingerdesel. Ihr seid eine Fasnachtszeitung. So wie ihr euch verhalten, ist das ja ein Witz. Wir merken bei allen Missständen dieser Gemeinde, sagt der Paulus trotzdem, hey, ihr seid ein Brief, nicht ihr werdet vielleicht einmal ein Brief sein, wenn ihr euch mal ein bisschen zum Riemen reissen, sondern nein, ihr seid ein Brief. Und wenn wir die ganzen Korintherbrief lesen, merken wir, es hat ein paar Missstände gegeben. Er sagt, hey, da sind Besoffene beim Abendmahl dabei gewesen. Man hat zusammen Abendmahl gefeiert, die einen sind schon besoffen gewesen, die anderen sind zu kurz gekommen, die haben gerne nicht gekriegt. Dann sagt er, hey, da gibt es auch einen, lebt im Konkubinat mit seiner Stiefmutter. Dann gehen ihr miteinander vor Gericht, anstatt dass ihr einfach Frieden schliessen. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, es ist gerne nicht dran, einfach zu einer Hure zu gehen, dann gibt es Leute, die machen mit bei Götzendienst, es gibt Spaltungen. Und trotz all diesen Missständen haben die Leute irgendwie gemerkt, hey, bei diesen Christen in Korinth, da gibt es trotzdem einfach etwas Besonderes. Da hat irgendwie Jesus seine Hände im Spiel. Und wir wissen noch beim Abraham, gell, wir haben ein paar Geschichten schon angeschaut, und da hat es Missstände gegeben. Zweimal hat er das gemacht, dass er gesagt hat, ja, meine Frau ist meine, ich sage nicht, dass du meine Frau bist, sondern meine Schwester, das ist zweimal gemacht, zweimal Könige betragen, der Pharao betragen, der König von den Philister betragen. Und dann ist auch noch die Geschichte, gell, wo er das Gefühl hat, hey, es geht nichts vorwärts. Gott verspricht mir einen Sohn, aber es geht nichts. Also hilf ich mir doch selber mit der Hagar. Und wir merken, es war nicht Gottes Plan gewesen. Und trotzdem, trotz dieser Missstände, hat der Abimelech selber vom Abraham angeschlossen und gemerkt, hey, da ist etwas Besonderes. Da muss ein lebendiger Gott dahinter stecken. Etwas, was ihm fast Angst gemacht hat. Und das, obwohl der Abraham vielleicht gerne viel erzählt hätte. Aber er ist nicht jede Woche zum Abimelech und ihm gegangen, hey Abimelech, ich muss dir etwas sagen, es gibt einen Gott, der ist lebendig. Sondern irgendwie hat er nur schon das Leben von Abraham angeschaut und hat gemerkt, hey, da ist ein lebendiger Gott dahinter. Und was der Paulus da geschrieben hat, gilt auch dir ganz persönlich. Du bist so ein Brief von Jesus. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann bist du sein Brief. Und ganz egal, ob du jetzt denkst, oh, ich bin ja der perfekte Christ, ich mache alles super, oder ob es viele Baustellen gibt. Paulus sagt, du bist sein Brief. Nicht, du wirst es einmal sein, sondern er sagt, du bist ein Brief von Jesus. Ein Brief, den alle Leute in der Umgebung können lesen. Und ein Brief, den Jesus immer weiter schreibt. Ein Brief, der immer auch deutlicher von ihm redet. Und wenn der Abimelech Abrahams Leben angeschaut hat, ist ihm aufgefallen, hey, irgendwie ist da einfach ein lebendiger Gott dahinter. Da ist ein Gott, der lebt. Der Abraham hat nicht einen toten Götz verehrt, nicht irgendeine Starrfigur, wie er das vielleicht kennt hat, weil die Götter von der Philister sind wirklich so Starrfiguren gewesen, aber ich glaube, der Abimelech hat einfach den Unterschied gemerkt. Die sind irgendwie nicht lebendig gewesen. Man soll können denen Opfer bringen, aber irgendwie sind die einfach nur Starrfiguren gewesen, tot und starr. Und der Abraham hat Gott immer wieder anders erlebt. Er hat Gott als einen lebendigen Gott erlebt, als einen Gott, der redet und einen Gott, der sich immer wieder neu offenbart. Und der Abraham hat auch immer wieder eine neue Seite von dem Gott kennenlernen. Und wenn wir die ganze Geschichte, wenn wir jetzt zurückschauen, merken wir irgendwie, hat Abraham immer wieder Neues entdecken. Zuerst im 1. Mose 12 hat er Gott kennengelernt als Yahweh. Als ein Gott, der einfach da ist, der existiert. Das war für ihn schon mal sensationell. Ein Gott, der lebendig ist. Ein Gott, der sagt, hey, ich bin einfach da, mich gibt es im Fall und ich werde immer sein. So ist er ihm begegnet. Wenn wir das in der Bibel lesen, merken wir manchmal nicht, was steckt eigentlich da für ein Name von Gott dahinter. Aber wenn wir es genauer anschauen, merken wir in gewissen Übersetzungen, ist es ein bisschen anders übersetzt. Auf jeden Fall merken wir, es kommt immer wieder ein neuer Name von Gott dazu. Er hat immer wieder eine neue Begegnung und checkt immer mehr, ah, okay, so ist Gott ja auch noch. Dann begegnet ihm der Melchisedek und er merkt dort an dieser Stelle, merkt, hey, Gott ist auch der Allerhöchste. Das ist nicht einfach irgendein Gott, ein Gott, der lebt, aber sondern, hey, der Gott ist der Allerhöchste. Es gibt niemanden, der höher ist als er. Er ist wirklich der absolute Chef. Und dann begegnet ihm Gott und gibt ihm ein Versprechen und sagt, hey, Abraham, ich schenke dir einen Sohn, obwohl du so alt bist. Und er sagt, hey, und ich bin Gott, der Allmächtige. Ich kann alles. Und der Abraham darf eine neue Seite von Gott kennenlernen. Und dann kommen die drei Männer zum Abraham, um das einmal zu bestätigen. Und dort merkt er auch, hey, Gott ist der Herr. Er ist einfach wirklich der Chef. Er soll auch der Chef von meinem Leben sein. Und in dieser Geschichte mit dem Philisterkönig merkt der Abraham dann, und Gott, er ist auch der Ewige. Weil er merkt plötzlich, okay, das Versprechen, das ich gekriegt habe, anscheinend gilt es auch für meine Nachkommen, für meine Kinder, für meine Enkel, für meine Urenkel. Weil plötzlich kommt der Philisterkönig und sagt, hey, mach mir ein paar Sorgen. Könntest du mir nicht versprechen, dass du gut bist auch zu meinen Enkeln und Urenkeln? Und der Abraham merkt plötzlich, okay, ich glaube, das Versprechen, das ich da gekriegt habe, das gilt noch viel weiter, als ich gedacht habe. Und er merkt plötzlich, hey, ich habe es da mit einem ewigen Gott zu tun. Und im Psalm 145 steht, der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Das heisst, Gott ist so groß, wir können unser ganzes Leben lang immer eine neue Seite von Gott kennenlernen. Wir lernen nie aus, und so hat es so der Abraham erlebt. Er hat immer wieder neue Seiten von Gott kennengelernt. Er hat immer wieder neu darüber gestaunt, wie Gott ist. Und die Gefahr ist, dass wir Gott nicht mehr behandeln wie einen toten Götz. Wir sind schon viele Jahre mit Gott unterwegs und haben den Eindruck, ja, wir wissen, wie der Gott ist. Wir wissen, wie Gott ist. Er ist so wie ein starrer Götz. Wir haben ihn von allen Seiten schon ein bisschen angeschaut und denken, ja, den haben wir im Sack. Wir wissen, wie er ist. Wir wissen, wie er tickt. Und da gibt es eigentlich auch nichts mehr zu entdecken. Aber so ein Götz, gell, ist natürlich auch bequem, man hat ihn im Sack, man weiß genau, ja, so wird es abgehen, so ist er. Und oft ist es so, dass wir den Götz noch selber ein bisschen geformt haben, wir haben unser eigenes Gottesbild uns gemacht. Aber so wird unser Glaube auch mit der Zeit einfach langweilig. Und was wir brauchen, ist so, wie Jesus, wenn er sagt, hey, werden wir Kind, ganz neugierig, einfach mitdenken, gell? Kinder überlegen plötzlich, ja, was, Abendmahl, warum eigentlich Abendmahl? Wir feiern sie am Morgen. So wie Kind, so ein bisschen Forscherdrang. Ich will mehr entdecken, ich will mehr wissen von dem Gott, ich will eine neue Seite kennenlernen. Und so bleibt der Glaube lebendig. Und Gott verspricht es so, er sagt nämlich, ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr. Und Jesus hat das Versprechen wiederholt, er hat es ein bisschen gekürzt und hat gesagt, sucht, so werdet ihr finden. Die Frage ist, was hilft uns denn beim Suchen? Was hilft uns, dass wir aus dem Alltagstrott ausbrechen, aus dem, was wir fühlen, ja, wir kennen eigentlich Gott schon. Und wir haben gemerkt, zwischen Weihnachten und Jahren, manchmal hilft es uns einfach, wenn wir unser gewohntes Umfeld verlassen, wenn wir unseren gemütlichen Rahmen verlassen, wenn wir zu einer Rüstzeit gehen, zu einem christlichen Kongress, zum Praise Camp, wo wir gewesen sind. Und dort haben wirklich 6'000 junge Leute einfach dürfen Gott neu erleben oder eine neue Seite von Gott kennenlernen. Das ist schon ganz spannend, gell? Es sind ja nicht nur FEGler dort gewesen, sondern wirklich Christen bunt gemischt von der ganzen Schweiz. Und nach dem Pressecamp können schreiben, ja, was hast du mit Gott erlebt? Und das ist ganz spannend, die Berichte zu lesen. Also da gibt es noch nicht offiziell, nur inoffiziell. Anschreibt, ich entdeckte, dass das Gebet enorme Kraft hat. Das war eigentlich auch das Thema von dem Kongress. Gell? Er schrieb, ich entdeckte, dass das Gebet enorme Kraft hat. Wir hatten zu Hause, gerade vor dem Camp, eine Kuh, die nach dem Kalben nicht mehr aufkam. Und bei was, gell? Wenn eine Kuh nur aufsteht, ist nicht gut. kommt gerne gut. Und er schreibt dann, nach ein paar Tagen sollten wir diese notschlachten, weil sie auf nichts reagierte. Und am 30. Dezember beteten wir als Gruppe für die Kuh. Als am 31. der Tierarzt kam, sagte er, wie es der Kuh heute geht, sei für ihn jetzt ein Wunder. Und jetzt lebt sie immer noch und es geht ihr schon viel besser, obschon sie immer noch nicht ganz fit ist, glaube ich, dass es noch kommen wird. Das hat mich extrem ermutigt, für alles zu beten. Auch für das neben dem Camp hat Gott Zeit gehabt. Also er hat entdeckt, hey Mann, Gott hat 6'000 Leute, sie haben gebetet, aber trotzdem hat Gott noch Zeit gehabt, um sich um die kranke Kuh zu kümmern, daheim. Weil gell, man denkt, ja gut, wenn so viele Leute da sind, ist Gott da ganz besonders, hat gerne keine Zeit. Aber er hat gecheckt, hey, das Gebet hat eine Wahnsinnskraft und Gott kümmert sich auch um Kleinigkeit. Er kümmert sich sogar um meine kranke Kuh. Und ein anderer hat dann geschrieben, ich ging mit der Einstellung ins Praise Camp, dass ich einfach eine Woche mit Gott unterwegs bin. Aber es war viel stärker. Ich habe ihn so stark wie noch nie erlebt. Durch das kann ich jetzt mein Glaube richtig ausleben. Danke für alles. Und wer anders bedankt sich beim Hauptleiter, beim Pesche. Er schreibt an den Hauptleiter Pesche, bin echt so froh, dass es dich gibt und somit Praise Camp gibt. Und er schreibt auf Schweizerdeutsch, ich habe seit mehreren Jahren das Problem mit dem Kiffen und Rauchen gehabt und schon seit einem halben Jahr immer wieder hören, aber leider nie Kraft kam. Die Sucht war einfach zu gross gewesen. Und das Jahr konnte ich im Praise Camp aufhören, ohne irgendwelche Entzugserscheinungen oder das Verlangen danach. Ich bin Gott so dankbar, dass er dich zu sowas berufen hat und mich so frei gemacht hat von meiner Sucht. Das war echt ein Hammerlager. Danke dafür. Und manchmal kann es einfach eine Hilfe sein, aus dem Alltagstrott aufzubrechen. Und übrigens, gell, es hat auch durchaus biblische Wurzeln. Weil es gibt auch Leute, die kritisieren das, gell, die christliche Eventkultur, dass man da von Event zu Event geht. Aber wir müssen uns bewusst im Alten Testament, wenn Gott gesagt hat, dreimal im Jahr sollen alle auf Jerusalem raufkommen. Alle sollen kommen, alles, was laufen kann, irgendwie, komm nach Jerusalem, lass uns dreimal im Jahr ein Freudenfest feiern. Wir wollen miteinander Gott feiern, wir wollen miteinander Gott erleben, wir wollen miteinander Gott Danke sagen, ihm ein Opfer bringen. Also das Praisecamp ist keine neue Erfindung, sondern vielmehr ein biblisches Prinzip. Man geht halt nur nach Jerusalem, gell? Man geht im Moment nach Basel. Aber der Ort spielt nicht so eine Rolle. Dreimal im Jahr, gell? Also ich, jeder Morgen, gell? Es, dreimal ist eine gute Zahl, gell? Wie die drei Einigkeitigen, wo es hilft uns nicht, wenn wir jedes Wochenende irgendwo sind, sondern ich glaube, es ist schon durchaus biblisch, dass man sagt, hey, ich habe eine Command, eine geistige Heimat, da bin ich normalerweise, aber dreimal im Jahr darf man auch durchaus aufbrechen, um etwas anderes zu erleben. Dreimal im Jahr, wie gesagt, eine Röstzeit. Und gell, das ist natürlich ein gemeins, es gibt noch für junge Leute, aber ich kann euch trösten, es gibt in diesem Jahr auch eine FEG-Konferenz. Vom 6. bis 8. September treffen sich Tausende von FEGler in Sursee. Das ist irgendwo zwischen Luzern und Bern zum Thema wirkungsvoll beten, leben, reden. Und das ist sicher eine gute Möglichkeit, um eine neue Seite von Gott zu entdecken. Wer es lieber noch kleiner hat, gell, empfehle ich gerne das Wochenende von der FEG Schaan. Wir gehen im Juni, an einem ganz normalen Wochenende, gehen wir ins Montafon, also nicht weit weg. Ab heute liegen hinten noch Flyer auf. Der Dave wird dabei sein, David Jahrsetz von der Lebenszählermission. Er wird uns auch einnehmen. Und ich glaube, das ist schon eine gute Gelegenheit, um einfach mal weg vom Alltag Gott neu erleben zu können. Und ich denke, hilfreich ist schon, wenn wir einfach auch den Agrikulturkreis verlassen, wenn wir sagen, hey, komm, warum nicht mal einen Missage, einen Kurszeiteinsatz machen? Warum nicht in ein anderes Land gehen? Warum nicht mal einfach eine Zeit lang weg von der Home etwas anderes kennenlernen? Die Juri zum Beispiel sieht, ich war in meinem Impact-Einsatz in Burundi fasziniert davon, wie Jesus Menschen verbindet. In meiner Zeit dort habe ich viel über mich und Gottes große Liebe gelernt und ich konnte die Vielfalt des Landes genießen. Und das ist eine super Gelegenheit. Einfach mal weg, den eigenen Kulturkreis zu gerne verlassen und etwas Neues kennenlernen und Gott neu kennenlernen. Manchmal hilft es aber auch schon, nur schon ein gutes Buch zu lesen. Das ist Pimp Your Faith, heißt, wie kann ich den Glauben neu entdecken. Im Werbetext heißt es, hast du dich schon mal mit Bibelversen angezogen oder mit Gegenständen gebetet, anderen heimlich eine Freude bereitet? Hier findest du 77 kreative Ideen, die dein Glaubensleben nach vorn bringen. Aber Vorsicht, die Ideen sind nicht ohne, sie werden deinen Verstand herausfordern, dein Herz berühren und dir neue Perspektiven eröffnen. Außerdem bekommst du konkrete Anregungen, was du für deine Mitmenschen tun kannst, ganz im Sinne von Jesus. Du merkst schon, dieses Buch ist der Ideenpool schlechthin. Lass dich inspirieren. Es gibt auch ein ähnliches Buch, ein neueres Buch, das heißt 99 Ideen für mehr Wow in deinem Leben. Und das ist bestimmt inspirierend. Wer lieber singt, das liest, gell, kann auch gerne singen. Psalm 33 heißt, singt ihm ein neues Lied. Da denken ja, wieso seht ihr eigentlich ein neues Lied? Wieso kein altes? Sind denn die alten schlecht? Nein, die alten Lieder sind ganz und gar nicht schlecht. Die sind super, haben oft auch genial gute Texte. Aber manchmal hilft es uns, ein neues Lied zu singen, wenn wir plötzlich merken, hey, das ist wirklich ein Hammer-Text und das spricht mich voll an. Weil die alten Lieder, gell, haben wir vielleicht schon tausendmal gesungen und wir werden nur überrascht sein vom Text. Wir kennen den Text, wir wissen den Text und irgendwie singen wir fast ein bisschen automatisch. Und manchmal ist es einfach gut, man hört mal ein neues Lied und findet, unsere Musikteams machen es wirklich super. Sie haben einen sehr guten Mix von alten, wertvollen Liedern und manchmal einfach auch ein neues Lied. Gutes Tool ist natürlich auch YouTube, gell, da kann man viele gute neue Lieder entdecken. Und bei all diesen Ideen geht es in erster Linie einfach um eine Einstellung. Es geht gar nicht darum, um irgendwas verrückt zu machen, sondern es geht einfach um eine Einstellung, um zu sagen, hey, ich bin noch nicht fertig mit Gott. Ich möchte noch mehr mit Gott erleben. Ich möchte noch mehr von Gott entdecken wollen. Gott ist unausforschlich. Das heisst, ich kann immer wieder noch mal etwas entdecken. Das ist das Entscheidende. Es geht darum, wie wir eingestellt sind, was wir für eine Einstellung haben, was für eine Haltung wir haben. Dass wir nicht sagen, ja, eigentlich bin ich ganz zufrieden so, ich kenne Gott, ich weiß, wie er ist, sondern so wie ein Kind sagen, nein, ich möchte mehr mit Gott erleben, ich möchte noch mehr erfahren, ich möchte noch mehr herausfinden, wie ist Gott. Und so kann unser Glauben lebendig bleiben und lebendig sein. Und der lebendige Glaube, der wird auch gesehen. Das ist so wie ein Brief von Jesus. Er wird gelesen. Das hat auch Abraham erlebt. Er hat immer wieder neue Seiten von Gott entdeckt. Und wir merken, das hat der Philisterkönig der Abimelech so sehr beeindruckt, dass er einen Vertrag mit dem Abraham schliessen wollte. Und ich habe es persönlich auf dem Praisecamp so erlebt. Wir sind in einer Toolbox gewesen, das ist schon mal erzählt an der Gemeindeleitungssitzung. Wir sind in einer Toolbox gewesen, so ein Werkzeugkasten. Es ist darum gegangen, wie, also alles ums Thema Gebet, und es ist darum gegangen, wie kommen wir im Alltag die geistliche Waffenrüstung anlegen. Und der Referent hat uns gesagt, hey, es ist so wichtig, dass ihr den Gürtel von der Wahrheit anlegen. Weil ohne Gürtel von der Wahrheit geht euch die Hose nach und das ist einfach nicht gut, ohne Hose rumzulaufen. Wir brauchen den Gürtel von der Wahrheit. Und überlegen euch, wo finde ich die Wahrheit? Und wir finden sie in der Bibel. Und das ist dann herausgefordert und gesagt, hey, und wo hast du vielleicht Lügen eingebaut in deinem Leben, die du einfach übernommen hast? Von Satan selber. Wo hat er Lügen in dein Leben eingepflanzt, wo du merkst, das stimmt gar nicht? Wo gibt es etwas, wo Satan dir untergejubelt hat? Vielleicht Lügen, ja, du bist nichts wert, du kannst nichts. Und wirst du so bewusst, warum wir schon in den Sinn gekommen, diese extra Zeit geben, zu überlegen, hey, wo gibt es Lügen in deinem Leben? Und manchmal ist so, dass man denkt, ja, eigentlich, gell, was machen wir eigentlich? Nützt unsere Arbeit im Lichterschein eigentlich etwas? Was geht da eigentlich vorwärts? Nützt es etwas? Bringt es etwas? Und ich plötzlich wie gemerkt, hey, und in der Bibel steht, was Wahrheit ist. Wahrheit ist nämlich, der Paulus sagt, eure Arbeit ist nicht vergeblich. Egal, was ihr macht, es ist nicht vergeblich, weil ihr machen es für mich. Und am nächsten Tag, gell, sind wir auch wieder in so einer Toolbox gewesen und wir mussten mit jemandem im Zimmer stehen. Irgendjemand, gell, den man nicht kennt, das war die Aufgabe gewesen, gell, und ich habe den ersten Besten gedacht, ja, kenne ich nicht so vom Sachen. Ich bin mit dem Zimmer gestanden und merke dann, hey, den kenne ich ja trotzdem. Das ist einer, der bei Live on Stage in Vaduz zum Kreuz gegangen ist. Er hat gesagt, ich möchte den Anfang mit Jesus machen. Und ich treffe ihn am Praisecamp, 6'000 Leute, und aussehend ihn treffe ich. Und er sagt mir dann, hey, und nach dem Praisecamp bin ich ins ICF auf Kur gegangen, also er ist völlig aus unserem Dunstkreis verschwunden. Ich war dort gewesen und seit dann nachher hatte ich einfach eine schwierige Zeit gehabt, bin wieder weg von Jesus, aber jetzt bin ich zurück in der FGS-Organs und ich möchte mit Jesus leben. Und wie es merken, ja, man denkt vielleicht, ja, was hat das genützt bei Life und Sex? Wir wissen es jetzt so recht, gell? Da sind viele Leute gekommen, aber was ist eigentlich wirklich gelaufen? Und wie Gott mir würde sagen, hey, look, aus diesen 6'000 Leuten habe ich einen ausgewählt für dich, damit du es jetzt auch noch begreifst, damit du weißt, hey, eure Arbeit ist nicht vergeblich. Ja, dann lebendigerweise, schau der Kerl an, du hast keine Ahnung mehr gehabt, wo er ist, aber hey, ich habe nicht aus dem Auge verloren, ich habe genau gewusst, wo er steckt. Ich kenne den, ich weiß genau, und ich habe meine Geschichte mit ihm. Und super, dass ihr das gemacht habt mit Life on Stage. Es hat was genützt. Der ist jetzt da. Und einfach spannend, wie Gott redet, wie man Gott kann erleben. Und ich möchte selber auch ganz neu sagen, hey Jesus, ich möchte mehr mit dir erleben. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich schon weiß. Und beim Anfang der Bibelschule habe ich das Gefühl, ich gehe auf die Bibelschule und nachher weiß ich alles. Ich weiß alles über Gott, ich weiß, wie er ist und so, gell? Ich lerne dort viel. Aber ich merke nachher plötzlich in der Bibelschule, merke ich, oh, ich glaube, es ist anders. Ich glaube, ich komme heim und habe mehr Fragen. Also, ich habe nicht mehr Antworten, ich habe mehr Fragen, weil ich merke plötzlich, hey, Gott ist unausforschlich, ist unglaublich, wie er ist. Und da gibt es immer so viel zu entdecken. Und es ist natürlich auch mega gut gewesen, zu merken, hey, ich bin so klein und Gott ist so gross. Und da kann ich das Ganze selber lang studieren und in der Bibel lesen. Und ich werde nie alles herausfinden. Ja, ich möchte zum Schluss mit uns beten. Und nachher singen wir ein Lied. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so gross bist, dass wir immer wieder neu dürfen etwas von dir entdecken, das ganze Leben lang. Das macht unser Leben auch so spannend. Und danke, dass du uns hilfst, wie ein Kind auch einfach voller Forschungsdrang zu sein. Uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir schon erkannt haben, sondern immer uns wieder neu auf die Suche machen. Schenke uns da einen grossen Hunger. Merci vielmals, dass du uns immer wieder neu möchtest begegnen. Danke für das Geschenk. Danke, dass du da bist, dass du mit uns mitgehst heute am Sonntag. Amen.